Ich möchte zu Beginn noch mal mit uns beten. Jesus, wir leben davon, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. Dass unser Leben dadurch eine neue Richtung bekommen hat, ein neues Zuhause. Und wir leben von dem, was du uns zu sagen hast. Was du und der Vater in der Bibel reden. Und ich bitte dich darum, dass du das auch heute tust, so wild und unterschiedlich unsere Lebenssituationen sind. Du bist der, der sagt, du schickst deine Worte los, damit sie das bewirken, wozu du sie lossendest. Und ich bitte dich um das Wunder, dass das genauso heute passiert, dass du in unsere ganz unterschiedliche Lebenssituation hineinsprichst und wir staunen dürfen, wer du bist und wie du für uns bist. Amen. Wir beginnen mit einer kurzen Frage, die nach dem aktiven Teil des Miteinander-Singen nochmal auch euch braucht. Und zwar ist es eigentlich simpel und einfach, was war in der vergangenen Woche für dich so ein kleiner oder großer Glücksmoment? Was war in der vergangenen Woche für dich so ein kleiner oder großer Glücksmoment? Ja? Wurscht egal wie groß, ob du sagst, boah, da habe ich mich über eine Kleinigkeit gefreut oder in der Woche ist was Gutes größerer Größenordnung passiert. Wenn du magst, dich traust, darfst du das gern kurz auch nennen. Du musst nicht, aber wenn du möchtest, ich lade dich gern dazu ein. Und dann ist für alle wahrscheinlich geschickt. Ich wiederhole es nochmal kurz, damit der komplette Saal auch versteht, was gesagt worden ist.
Essen.
Halleluja, Essen. Das Zeugnis von deinem Großen, cool.
Ein Regenbogen.
Wie bitte?
Ein Regenbogen.
Urlaub.
Urlaub.
Die perfekte Schulbekleidung für ein Kind, das ich begleite.
Okay, die perfekte Schulbekleidung gefunden zu haben für ein Kind, das du wiederum begleitest. Ausflug an der Bodensee.
Jeder Abend, wenn das letzte Kind eingeschlafen ist.
Jawohl, wenn abends alle Kids daheim schlafen. Mein lautes Halleluja und Amen da dazu. Ja.
Als ich zwei Enkel in den Arm genommen habe, gesagt, Großmutter, wir haben dich ganz arg lieb.
Jawohl, oh, zwei Enkel, die dich in den Arm nehmen und sagen, sie haben dich lieb. Es gäbe sicherlich noch manches mehr zu erzählen, wenn ihr danach im Gespräch so euch das gegenseitig erzählen wollt, ist das auch cool. Einer der großen Glücksmomente für mich diese Woche war, wir hatten einen freien Tag und Debbie sagt nachmittags, ich gebe dir frei, mach einfach, was du möchtest. Und mein Glücksmoment an diesem Nachmittag war, ich durfte einfach ein paar Stunden unterwegs sein mit dem Fahrrad, ich bin hier zum Schönbuchturm rüber geradelt. Man muss sagen, mit dem E-Bike jetzt nicht so die Leistungsklasse, wie das andere bei uns ohne Motor hinkriegt, die selber der Motor sind. Aber diese Erfahrung, einfach mal 3 Stunden Zeit zu haben, auf dem Fahrrad zu sitzen, wenn es hochgeht zur Not, ein bisschen halt mehr Unterstützung zu kriegen und dann vorm Schönbuchturm einmal ringsrum zu gucken, heimzufahren, duschen zu können und zufrieden auf dem Sofa zu sitzen. Das war diese Woche im Hause Lutz so ein Moment, wo ich dachte, oh, wie schön, wie dankbar. Was für ein kleines, großes Alltagsglück. Glücklich und zufrieden sein, das ist was sehr Bedeutsames für viele Menschen, weil ganz ehrlich, kennst du jemanden, der sagt, ich will ganz bewusst nörgerlich, schlecht gelaunt und bitter leben? Also bei uns Schwaben gibt es ja schon, dass man sehr nörgerlich und bruddelig manchmal sein kann. Aber so im tiefsten Inneren hat eigentlich keiner die Absicht, nörgerlich, schlecht gelaunt und bitter zu sein. Bei uns geht es vielleicht nicht so weit wie bei den Amerikanern, dass das Streben nach Glück in die Verfassung reinkommt. Und trotzdem ist es ein tiefer Wunsch nach einem guten, glücklichen Leben, mal mit großen, mal mit kleinen Alltagsglücksmomenten. Und ihr Pfaffs, Andi, Rahel, ihr habt euch für Tabitha einen Vers rausgesucht, der auch um ein glückliches Leben der besonderen Art geht. Nochmal deutlich tiefer als das, was wir schon an wunderbarem Alltagsglück gerade gesammelt haben. kommt aus dem Psalm, aus Psalm 16. Und da betet David: Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Was für einen wertvollen Wunsch, den ihr über das Leben von diesem kleinen Menschen stellt. Das Ding ist, der Psalm ist das Ende von diesem Psalm. Und David sagt hier einfach mal so als das dicke, fette Fazit, das auch vorher schon kommt, dass er sagt, Gott bei dir ist mein ganzes Glück. Das ist somit das Fazit, das sich durch diesen Psalm zieht. Und man muss sich nochmal geschwind angucken, wer betet das Ganze? Wer sagt das Ganze? Es ist David, eigentlich der erfolgreichste König der ganzen Geschichte Israels. Jemand, der wahnsinnig beliebt ist, sowohl bei seinem eigenen Volk als auch bei den politischen und geografischen Nachbarn. Der, wenn man es mit heutigen Vermögenswerte vergleicht, wahrscheinlich zur Gruppe der Multimilliardäre gehört. Und bei einem Mann, bei dem schon längst klar ist, noch zu Lebzeiten, das, was er an Vermächtnis aufgebaut hat, das wird über Jahrhunderte bleiben. Jemand mit so einer Lebenssituation, trotz so viel Erfolg, Leistung, Performance, Anerkennung, trotz all dem sagt in Psalm 16 genau das. Gott, bei dir ist mein ganzes Glück. Und so beginnt auch schon der Psalm. Es beginnt mit dem, dass er das so sagt: Bewahre mich, Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zum Herrn: Du bist mein Herr. Und nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. So zieht sich das mitten durch. Wenn du heute hier drin sitzt und sagst, war christlicher Glaube, irgendwie, keine Ahnung, ich suche noch meinen Bezug dazu. Vielleicht kommt dir die Frage, ob das überhaupt realistisch ist, ob das nicht zu hoch gegriffen ist. Von dem Kabarettist Dieter Nuhr gibt es diesen Satz, klar, wer will schon mehr vom Leben, wenn er Gott kriegen kann? Er will noch mehr vom Leben, wenn er Gott haben kann. Und er meint das jetzt eher, ne, wie du es wahrscheinlich rausgespürt hast, eher auf eine sehr ironische und vielleicht sogar zynische Art. Vielleicht hast du in deinem Leben schon an verschiedensten Stellen Form gesucht, Dinge gesucht, die dir Glück versprechen. Vielleicht haben sie dich abgesehen von einem Moment irgendwie doch nicht glücklich gemacht. Wenn du schon lange Christ bist, kennst du diesen Vers vielleicht schon. Und vielleicht erinnerst du dich an einen Moment, in dem du dieses tiefe Glück schon erlebt hast. Vielleicht erzeugen diese Worte von David aber auch so eine Sehnsucht in dir, danach zu sagen, Gott, ich will dir nahe sein und das wiederfinden, dass du mein tiefes, ganzes Glück bist. In diesem Psalm nennt David mindestens nicht, Es ist nicht die komplette Liste, aber mindestens vier Aspekte, vier Arten, inwiefern Gott zu seinem großen Glück geworden ist und wird. Und vielleicht würdest du sagen, wenn man die jetzt mal so kurz anschneidet, man schneidet sie nur an. Martin, warum machst du nicht eine Sache richtig? Warum heute so geschwind so ein Streuschuss in unterschiedliche Richtungen? Aber es ist einfach mal da, um ein Stück von dieser Breite zu sehen. Und wenn du sagst, von diesen vier Aspekten bleibe ich heute bei einem hängen, Halleluja. Vielleicht ist der Ausgangspunkt, um mit Gott im Gespräch zu sein, über das, was du an dieser einen Stelle gehört hast, wo du hängen geblieben bist, und da mit ihm weiterzugehen. Gott, du bist mein ganzes Glück. Mindestens auf vier Arten sagt er das. Zum einen, so ist auch Teil dieses Verses für Tabitha, dass er sagt, Gott ist mein ganzes Glück, weil ich bei ihm tiefe Freude erfahre. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Gott, deine Nähe ist für mich tiefe Freude. Dass du mir nahe bist, ist Freude. Warum um alles in der Welt? Weil Gott voller Freude über uns Menschen ist. Wenn man das anguckt, am Anfang der Schöpfung hier so, dass am siebten Tag Gott ruht, sich das Ganze ansieht und nicht rummäkelt, Sel hätte man noch besser machen können, der sieht noch nicht ganz gut aus. Nein, Gott ist da und freut sich an dem, was er geschaffen hat. Dass Gott sich an dir als Mensch freut. Das Ding ist, wenn ein Mensch, der dir wichtig ist, dir mit wahnsinnig viel Freude begegnet. So ähnlich wie bei dir, Edeltraut, mit deinen zwei Enkeln, die dich schnappen und sagen, Oma oder Großmutter, wie auch immer, ja, Großmutter war es, glaube ich, wir haben dich lieb. Da fällt es einem relativ schwer, selbst als bruderlicher Schwabe hier im Klotz zu bleiben. Das macht was mit einem. Das sagt Gott ist und sagt, ich habe eine riesige Freude an dir. Selbst dann, wenn du sagst, gerade ist mir es nicht zum großen Juhu zumute, und doch ist diese Freude da und die macht was, die bewirkt was. Wir sind Gottes gute Idee, er hat uns gemacht, wir sind von ihm gekannt, verstanden, wir sind ihm alles wert, wirklich alles. Und Menschen, Autor und Theologe, den ich sehr schätze, der Michael Herbst, der bringt es wunderschön auf den Punkt, dass er sagt, ich bin dauerhafter und unzerstörbarer geliebt und angenommen, als ich es je hätte träumen können. Jesus ist der Grund und der Beweis, nichts war ihm zu teuer. Sich selbst gab er sich für mich und damit gab er alles. Nichts hat er zurückgehalten. Und wenn alles zerbricht und zerbröselt, ist er immer noch da und daran entzündet sich meine Liebe. Wie sollte mein Herz, wie sollte das Herz da nicht hüpfen? Gott, bei dir ist mein ganzes Glück, bei dir ist diese Freude, die zuerst mal von dir kommt, die im ersten Moment vielleicht gar nicht in dir selber, in mir nicht selber zu Hause ist, aber die dir in ihm begegnet. Das Zweite, das David nennt, ist, neben dieser tiefen Freude ist, dass er sagt, es gibt keine tragbaren und tragfähigen Alternativen. In Versen 3 und 4 sagt er, ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern, dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. Der Schriftsteller David Foster Wallace, der hat es mal zu Studenten gesagt, wir alle beten an. Wir alle beten an. Es ist nicht die Frage, ob, wir haben nur die Wahl, wen oder was wir anbeten. Es gibt immer irgendetwas, das wir auf den höchsten Thron stellen. Es ist nur die Frage, wen oder was, nicht ob. Es ist die Frage, wen oder was. Und auch zur Zeit von David ist das Angebot an Religion, an Weltanschauung, an Philosophie ist super breit. Und auch heute, wenn du in eine Buchhandlung gehst, gibt es Leute hier drin, die gerne in eine Buchhandlung gehen? Ja, es traut sich, manche haben in dem Bereich sogar geschafft. Ja. Weißt du, wenn du in eine Buchhandlung gehst und guckst, wie viele Regalmeter im Bereich Selbsthilfe und Spiritualität sind, siehst du erstens eine Menge und eine inhaltliche Breite, das knallt, weil das eben ein tiefes Bedürfnis ist. Jede Buchhandlung spiegelt das wider, was in uns Menschen los ist. Dass es die Suche da ist nach einem guten, glücklichen Leben. Aber die Frage bleibt, und das ist auch das, was David stellt, hält das, wonach ich suche oder was ich meine gefunden zu haben, hält es auch dieses Versprechen? David sieht Menschen, die sich abmühen, die sich aber dann statt des erhofften Glücks hier einen tiefen Schmerzen, Bedauern und eine Enttäuschung abholen. Nur Gott, sagt David, er hat mich nicht enttäuscht. Gott war da, er hat mich gehalten, er hat mir Hoffnung und Kraft gegeben. Die Alternativen zu dir, Gott, sie tragen mich. Du bist es, von dem ich mein ganzes Glück empfange. Und neben dem, dass er sagt, bei Gott ist tiefe Freude, bei Gott gibt es zu Gott gibt es keine tragfähige Alternative. Auch das Dritte, bei ihm finde ich Orientierung, eine klare Richtung für mein Leben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Und dann wiederum aus Vers 11 nochmal, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Was passiert, wenn du beim Edeka Nudeln einkaufen willst? Ja, wenn es bei euch, vielleicht kaufst du sonst nicht beim Edeka Nudeln ein, aber stell das einfach mal kurz vor. Ja? Das Ding ist, wenn ich beispielsweise in den Mercado zum Edeka gehe und sage, ich brauche Nudeln. Ja? Es geht jetzt noch nicht mal um welche Art von Pasta, sondern ich brauche Nudeln. Was dann passiert, wenn man beim Edeka in diesen Gang mit Nudeln reinläuft, ist, du hast eine Regalwand voller Pasta vor deiner Nase. Ja? Was kauft man da, wenn man nicht genau weiß, was man einkaufen soll? Ja? Du wirst losgeschickt als Mann, kaufst Nudlei. Was war es jetzt nochmal genau? Vielleicht ist das eine Szene, die du kennst. Aber du hast die Breite an Auswahl. Und dabei geht es ja nur um so etwas Popliges wie Pasta. Du hast eine riesige Auswahl und es geht nur um Pasta. Und bei den großen, wichtigen Entscheidungen deines Lebens sind die Möglichkeiten ja nochmal viel zahlreicher. Und zu dieser Masse an Möglichkeiten, wie Leben laufen kann, kommt noch diese Angst dazu, das Beste zu verpassen. Das Beste zu verpassen, das beste Fest, der beste Urlaub, das beste Jobangebot, der beste Partner, die ideale Wohnung, die sicherste oder profitabelste Form deiner Altersvorsorge. Es gibt so viel an Möglichkeiten, dass man manchmal drin gefangen sein kann. Was mache ich jetzt? Und für dich selber oder für mich selber finde ich das schon wild, aber wenn dann nochmal andere Menschen zu deinem Leben dazukommen, wird es nicht weniger spannend. Als Paar wird es nicht weniger spannend. Und jetzt eben auch heute, wenn wir die Taufe von Tabitha feiern, sage einen Blick auf eure Kinder, auf eure Enkel, auf eure Patenkinder, wird es ja noch mal viel spannender und herausfordernder, weil irgendwann willst du sie loslassen. Oder du bist genötigt, sie loszulassen. Irgendwann lassen wir sie los, irgendwann wollen oder sollen sie selber ihr Leben führen. Und die Frage bleibt, woher bekommen diese noch kleinen, bald sehr großen Menschen ihren inneren Kompass für ihr Leben? Sozusagen, das ist vielleicht auch das etwas andere, neumodischere hier Vergleichsstück dazu, das GPS für ihr Herz, für ein gesundes Empfinden, was für ihr Leben gut ist oder was lebensfeindlich ist. Und David betet, du zeigst mir den Weg zum Leben, du berätst mich und wenn ich grübel und nachdenke, dann ist dein Rat meine Orientierung. Nochmal Michael Herbst, das ist nicht einfach, die Empfehlung, ein paar Gebote oder ein paar Gesetze zu lernen. Vielmehr formt Gott unsere innere Kommandozentrale, wenn man den Begriff so mag. Und er nutzt dazu das Zusammenspiel dieses alten Buches, die Bibel, mit seinem guten Geist, unserem Verstand und unserem Empfinden und entwickelt daraus eine von ihm geprägte, sichere Intuition. Klappt es immer? Ja, und doch ist das die Richtung, zu sagen, Gott, bei dir finde ich Orientierung, deine guten Worte, dein guter Geist, der wirkt, der manchmal mich zusammen mit meinem Verstand führt oder manchmal auch komplett gegen meine erste Intuition mich lenkt und führt. Aber Gott, bei dir finde ich Richtung. Gott, bei dir ist mein ganzes Glück. Und das Letzte, dass David sagt, Gott, bei dir finde ich feste Hoffnung auf Rettung. Das ist der letzte Grund, sicherlich inhaltlich nicht der letzte, aber mit einer der stärksten. Dass David in Vers 10 betet, meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen und mich, deinen treuen Diener, nicht vor dem, und mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Tod verschonen. Kurze Frage, lebt David noch? Also der biblische David? Nee. David lebt definitiv nicht mehr und trotzdem betet er mit diesen Worten, meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen, mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Was David hier betet, das geht über ihn hinaus. Das ist, eigentlich redet er nicht von sich selber am Ende des Tages, sondern eigentlich redet er von Jesus. Und vielleicht denkst du jetzt, Martin, das ist eine sehr, 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 sehr steile, wild und weit hergeholte Aussage. Nee, aber er betet und redet Dinge, die eigentlich längst auf Jesus hindeuten. Das ist nicht meine Idee, dass dieser Vers 10 nicht um David zentral geht, sondern auf Jesus hingeht. Das ist eine Idee, die sich in der Bibel im Neuen Testament wiederfindet. Einer, dem man das zutraut, dass er einem sowas sagen darf, ist beispielsweise Paulus, der das sagt, David starb nach Gottes Willen, nachdem er sein Leben lang den Menschen seiner Generation gedient hatte. Und er wurde bei seinen Vorfahren bestattet und sein Körper verweste. Auf gut Deutsch, das, was ich euch vorher gefragt habe, lebt der Kerl noch? Nein. Aber derjenige, den Gott auferweckt hat, dessen Leib verweste nicht. Brüder und Schwestern, das sollt ihr wissen, durch Jesus wird euch die Vergebung eurer Sünden angeboten. Paulus redet da hier vor Leuten über Jesus, sagt er, hey, David betet diesen Vers, aber es geht im letzten Ende nicht um ihn, es geht eigentlich darum, wer Jesus ist, dass er nicht tot geblieben ist, dass er lebendig geworden ist und sein Auferstehen wiederum zu einer Möglichkeit wird, dass wir Menschen wieder ein Zuhause bei Gott finden können, schon jetzt und auch in Ewigkeit. Gott, bei dir ist mein ganzes Glück. 4 Aspekte, in aller Schnelle dann mal durch. Gott, bei dir ist mein ganzes Glück. Du bist meine tiefe Freude. Du bist alternativlos. Bei dir findet mein Leben Orientierung und du bist meine feste Hoffnung auf Rettung. Was ist jetzt eigentlich mit den ganzen Glücksmomenten, die ihr am Anfang beschrieben habt? Wenn es hier heißt, Gott, du bist mein ganzes Glück, welche Rolle spielen dann noch die Enkel oder der Urlaub oder das gute Essen oder was ich jetzt auch immer aus eurer Runde schändlich vergessen habe? Ja? Hat es überhaupt noch eine Relevanz, können wir dann im ersten Moment meinen? Gott, bei dir ist doch mein ganzes Glück. Muss ich dann brummelig und bruddelig da sitzen, wenn mein Sohn lernt, dass er das Klo benutzen kann statt die Windeln? Oder wenn euer Kleine nachher mal die ersten Schritte macht. Oder hier eben sowas passiert wie, ich finde eine gute Schulbegleitung für das Kind, das ich betreue. Nein, wir sind nicht gemacht, dann nachher nüchtern als Christen daneben zu stehen und sagen, ja, ist in Ordnung, gut. Nee, wir empfinden Freude da dabei. Und wir dürfen sie auch empfinden. Noch ein letztes Mal. Michael Herbst, wie könnte Gott so klein sein, dass er die Konkurrenz von Erdbeerkuchen, Schmetterlinge im Bauch oder Schmetterlinge im Bauch fürchten müsste? Wie könnte der liebende Gott so kleinlich sein, uns den Triumph einer bestandenen Prüfung nicht zu gönnen? Fürchtet Gott die Konkurrenz von einem guten Erdbeerkuchen? Zum Glück nicht. Halleluja. Wie kommt beides zusammen? Das ist der Schluss für heute. Deine Alltagsglücksmomente, die ich dir auch morgen wünsche, und diese tiefe Gewissheit, Gott, bei dir ist mein ganzes Glück. Es kommt in dem zusammen, dass Gott als das tiefe Glück die Grundlage ist, die all das trägt, was da drauf kommt an glücklichen Momenten. Und wie gut es ist, wird spätestens dort klar, wenn Menschen einen anderen Menschen zur Quelle ihres Glücks machen. Wenn ihr zwei Pfaffs erwarten würdet, oder auch andere Eltern erwarten würden, mein Kind ist die Quelle für das Glücks meines Lebens. Oder wenn er sagt, hier, mein Partner müsste die Quelle für das Glück meines Lebens sein, dann würdet ihr einem Zwerg oder einem Partner eine Last auf, die er oder sie nicht getragen bekommt. Du musst das Glück für mein Leben sein. Als sehr, sehr realistischer Papa würde ich sagen, das geht schief. Zumindest im Hause Lutz geht es schief. Ja? Gott, bei dir ist mein ganzes Glück. Das ist das, was trägt. Und alles andere kommt dazu und ist ein wunderbares Geschenk. Und so finden diese beiden Dinge zusammen. Gott, du als mein ganzes Glück, als diese Grundlage und alles andere, das dazu kommt. Du, der Gott, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du besenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Und aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. So lade ich dich ein, zu beten, Gott zu sagen, was dir vom Gehörten hier gerade oben aufliegt, was dir wichtig ist. Und ich mache dann einen Abschluss. Guter Gott, du weißt, was die Einzelnen gerade in Gedanken hier an dich gerichtet haben, wo das die Hoffnung und die tiefe Sehnsucht ist. Du weißt um die, die vielleicht auch gesagt haben, boah, irgendwie suche ich sie, aber ich finde sie nicht, dieses Glück bei dir. Ich suche dich, Gott, noch überhaupt, wo bist du, wie lässt du dich finden? Du weißt um die, die das gerade sehr intensiv erleben, wie du nahe bist. Und wie in dir dieses tiefe Glück zu finden ist. Du weißt um hohe Erwartungen an Menschen, das Glück durch sie zu finden. Und ob diese Leute das überhaupt tragen können. Ich bitte dich um dieses Wunder in dieser Begegnung mit dir, in der Nähe zu dir, das zu erfahren. Hey, du bist so gut zu uns, in dir. Erleben wir tiefe Freude, weil du dich über uns freust. Du, der alternativlose Gott, bei dem unser Leben Orientierung kriegt, was gut, was gesund ist. Wo auch unsere Kinder, unsere Enkel Orientierung finden. Und du uns Hoffnung für die Ewigkeit schon jetzt gibst. Wir hängen an dir, wir leben davon. Und ich bitte dich darum, dass es so tiefe Herzensüberzeugung wird bei dir. Ist unser ganzes Glück. Amen.